das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend aus Hamburg, einer Stadt, in der die CDU heute in schwere See geraten ist. Die SPD dagegen hat hier einen sicheren Hafen gefunden mit neuem altem Kapitän auf der Brücke. Sie bleibt die stärkste Kraft. Dazu hören wir gleich noch ausführlicher Reaktionen aus der Bundespolitik, schalten aber zunächst zu Jörg Schönborn, der länger als sonst auf endgültige Zahlen warten muss. Denn Hamburg hat ein recht kompliziertes Wahlrecht. Was hat sich getan in den Hochrechnungen?
Ja, ist auch ein Grund dafür, dass unsere Statistiker sagen, dass die AfD nun doch ziemlich sicher in der Bürgerschaft drin ist, haben wir in unserer Prognose nicht berücksichtigt. Hat auch mit Abweichungen zwischen Briefwahl und der Urnenwahl zu tun. Aber ich habe es schon vorweggenommen und die Hochrechnung zeigt es. Die SPD, damit fangen wir aber wie immer an, 39,1 deutliche Verluste. Die CDU, Hamburger Rekordtief, 11,2. Die Grünen, Rekord hoch in der Stadt, 24,1, Linke 9,1, die FDP bei 5,0. Da geht es im Moment um weniger Handvoll Stimmen. Ganz sicher wird es heute Abend nicht mehr entschieden, ob die Freien Demokraten in der Bürgerschaft bleiben. Die AfD hingegen hat jetzt deutlichen Abstand zur 5%-Hürde, 5,3, die anderen 6,2. Kurz der Blick in die Bürgerschaft. Da sehen wir, dass SPD und Grüne die beiden größten Fraktionen bilden. Dann folgen CDU, Linke, AfD und FDP und zusammengenommen hat Rot-Grün eine stabile Mehrheit, um wieder einen Senat zu bilden.
Wir haben es ja schon erwähnt, statistisch hat die größten Verluste heute die SPD, aber politisch ist die CDU die große Verliererin in Hamburg. Beide hatten mit deutlichem Gegenwind aus Berlin zu kämpfen. Bevor ich das gleich mit dem Generalsekretär der CDU bespreche, welchen Einfluss hatte heute die Bundespolitik?
Sie setzt den Grundton. Es gibt besondere Hamburger Verhältnisse, aber im Grunde erleben beide Parteien seit der Bundestagswahl genau das Gleiche. Sie haben 7 Landtagswahlen jeweils verloren, teilweise deutlich verloren. Und immer kommt der Gegenwind aus Berlin. Lange Zeit hat er mit Führungsproblemen zu tun. Im Moment ist es halt so, dass die CDU auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden ist. Deswegen gibt es 80% Zustimmung bei dem Statement, die kümmern sich mehr um Personen und Ämter als um Inhalte. Die SPD hat gerade ein neues Duo gewählt, das bei der Bevölkerung noch nicht sonderlich gut ankommt. Gerade mal ein Viertel der Hamburger glaubt, dass es mit der SPD deshalb bergauf geht. Aber eigentlich sind diese Führungsprobleme eher Symptom des Problems. Denn im politischen Wettbewerb haben in Westdeutschland SPD und CDU eigentlich den gleichen Gegner. Das sind die hier. Und man sieht es, wenn man die Wählerwanderung anguckt, es gibt 2 starke Ströme. Wenn man mal von den Nichtwählern absieht, es ist die SPD und es ist die CDU, die gleichermaßen zu den Grünen verlieren. Also insofern eine sehr ähnliche Konstellation für beide.
Was ist denn das Angebot der Grünen, das sie so attraktiv macht?
Zunächst mal haben die Grünen Glück, dass sich die Themenagenda verändert hat. Jahrelang stand ganz oben das Thema Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise bewältigen. Dann hatten wir eine Zeit, wo das Thema Zuwanderung Wahlen bestimmt und entschieden hat. Das hier ist das Themenspektrum in Hamburg. Zunächst mal sind die Zahlen alle nicht sehr groß. Es gibt nicht das eine herausragende. Umwelt und Klima, Verkehr, Bildung, soziale Sicherheit, Wohnen. Also Sachthemen, keines dominiert wirklich. Und wenn man sich aber die beiden obersten anguckt, die am häufigsten genannt werden, dann sind das genau die Kompetenzfelder, einmal Umwelt und Klima, wo die Grünen weit hervorragen. Und selbst bei der Verkehrspolitik, diese 26 ist mittlerweile Augenhöhe mit der SPD. Da hat sich also grundlegend etwas verändert. Allerdings haben die Grünen auch Schwächen. Sie haben ja diesmal wieder im Wahlkampf teilweise höhere Umfragewerte gehabt als jetzt das Ergebnis. Und wenn man mal von Baden-Württemberg absieht, ist es häufig die personelle Situation. Auch heute wieder das Duell Tschentscher gegen Fegebank ist eines, wo in der Frage, wie viele Menschen haben wegen des Kandidaten gewählt, Herr Tschentscher deutlich vor Frau Fegebank liegt. Die es übrigens wie viele Grüne nicht schafft, Menschen mit mittlerer und geringerer Bildung anzusprechen. Also insofern gibt es für die Grünen mit ihren Themen und ihrer Zugkraft auch weiterhin deutliche Grenzen.
Werden wir gleich mit Annalena Baerbock besprechen. Danke, Jörg Schönborn. Ja, das sind also die Daten zum Abend. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben sich für stabile Verhältnisse entschieden, für Peter Tschentscher als ersten Bürgermeister und Katharina Fehbank als mögliche Nummer 2. Claudia Drechsel über den verlustreichen Gewinner. Diese Spezies ist in Deutschland nur noch selten zu finden. Ein SPD-Wahlsieger. Peter Tschentscher kann erster Bürgermeister bleiben. Einige Prozentpunkte büßen die Sozialdemokraten ein. Doch die Strategie der Hansestadt-SPD scheint funktioniert zu haben. Maximale Distanz zur Parteispitze in Berlin.
Wir sind zuversichtlich gewesen, dass wir für Hamburg, wenn wir uns konzentrieren auf das, was wir in dieser Stadt geleistet haben und wenn wir die Botschaften vermittelt bekommen, was wir die nächsten Jahre vorhaben, dass die Hamburger SPD die führende, die bestimmende politische Kraft in dieser großartigen Stadt bleibt.
Auch der grüne Jubel schallt weit. Spitzenkandidatin Katharina Fegebank kann, zwar anders als erhofft, nur die Nummer 2 der Regierung bleiben. Doch die Grünen haben ihr Ergebnis nahezu verdoppelt.
Es gibt vor allem eine überwältigende Zustimmung für einen neuen rot-grünen Senat, aber mit deutlich stärkeren Grünen. Und das wird und muss unser Anspruch jetzt sein. Unsere Themen sind die Themen, die die Stadt bewegen.
Am frühen Abend zunächst die Hoffnung auf den Wahlpartys der Grünen, SPD und der Linken. Die AfD scheitere an der 5%-Hürde. Geblieben ist bei der Linken die Zufriedenheit über das leichte Plus an Wählerstimmen. Bei der AfD, nach dem Schock, mittlerweile wieder Hoffnung. Sie zieht wahrscheinlich erneut in die Bürgerschaft ein. Die FDP beklatscht sich, durchleidet aber immer noch ein Wechselbad der Gefühle.
Wisst ihr was, ich bin einfach Optimist, ich kann tun, was ich will. Bei mir immer das Hoffen.
Nur die CDU steht als eindeutiger Verlierer fest. Spitzenkandidat Markus Weinberg, auch selbstkritisch.
Aber in den letzten Wochen kamen Orkane, die keiner erahnen konnte. Das, was sich seit Anfang Februar abgespielt hat, in anderen Regionen des Landes, hat uns Wahlkämpfer in Hamburg tief, tief, tief beschädigt.
Ein Gruß nach Thüringen und an die Bundes-CDU. Resthoffnung für die Hamburger Union. Wahlsieger Tschentscher möchte auch mit der Union reden, bevor die eigentlichen Koalitionsverhandlungen beginnen.
Und jetzt begrüße ich bei mir im Studio hier Annalena Baerbock, eine der beiden Vorsitzenden der Grünen. Schönen guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Olaf Scholz hat die Grünen mal als Anbau bezeichnet zu seiner mächtigen SPD. Und wenn ich die Ergebnisse heute richtig deute, dann bleibt es eigentlich dabei. Der Anbau ist nur ein bisschen größer, oder?
Ja, und das Bild hat sich wahrscheinlich auch verändert. Heute baut man eher in die Höhe und nicht in die Fläche. Ja, aber ich glaube, das hat der heutige Wahlabend auch deutlich gemacht. Andere Themen spielen mittlerweile für die Menschen, gerade in Großstädten, zentrale Rollen. Wie die Frage von Wohnen, wie kann man günstig bezahlbaren Wohnraum finden, Verkehrspolitik. Diese Themen waren halt vor 10, vor 15 Jahren noch nicht so prägend.
Die Katharina Fegebank ja auch stark besetzt hat und sie wollte damit auch auf den Chefinnensessel. Ich glaube, 2 Wochen vorher war sie noch gleich auf mit der SPD in den Umfragen. Und wieso hat es dann doch wieder nur für den Juniorpart gereicht? Woran lag das hauptsächlich?
Aus unterschiedlichen Gründen, aber erstmal fand ich es total richtig, dass die Hamburger Grünen und vor allem Katharina Fegebank deutlich gemacht hat, wir fordern die SPD heraus, weil gerade in diesen Zeiten, wo sich so viel in Parteien um Personen kreist, um Selbstreflexion, ist es wichtig, den respektvollen, demokratischen, politischen Diskurs zu fahren. Und das hat aus meiner Sicht im Wahlkampf auch dazu geführt, dass man wirklich über Themen gesprochen hat. Aber man hat ja als SPD und Grüne ja auch hier gemeinsam regiert. Mhm. Und gerade in solchen Momenten ist es schwierig, den Amtsinhaberbonus, den Herr Tschentscher diesmal hatte, aber den auch bei den letzten Landtagswahlen in Deutschland ja immer die Amtsinhaber hatten, den wirklich brechen zu können. Aber ja, ich freue mich trotzdem sehr über das Ergebnis.
Das ist klar, aber wir haben ja gerade bei der Analyse von Jörg Schönborn gehört, der Kandidatenfaktor war auch ausschlaggebend. Es waren nur 11% der Deutschen, die Katharina Fegebank im Vergleich mit Peter Tschentscher gewählt hätten. Warum sprechen die Grünen, sagte er auch gerade die Wähler mit mittlerer und mit niedrigerer Bildung so wenig an?
Aus meiner Sicht sind das ja 2 verschiedene Dinge. Einmal die Frage, wenn man jemand herausfordert, der schon den Amtsinhaberbonus hat, ist das halt was anderes. Und dann aber die Umfragezahlen, die Sie gerade gezeigt haben, oder auch die Wählerbefragungszahlen mit Blick auf Ausbildung. Wer wird da gewählt? Da wird deutlich, dass wir bei Menschen mit Abitur, bei Menschen mit Hochschulstudium deutlich besser abschneiden als mit Hauptabschulabschluss. Und das ist was, da müssen wir definitiv weiter dran arbeiten, dass wir alle in der Bevölkerung gleichermaßen erreichen. Das heißt, Luft nach oben ist auch für uns da noch da.
Jetzt gibt es Rot-Grün nur noch ein einziges Mal bundesweit, nämlich in Hamburg. Für Sie auch ein Auslaufmodell?
Wir haben in den letzten 2 Jahren, gerade als Parteiführung, Robert Habeck und ich, ganz stark versucht, dass wir nicht immer schielen, wie sind die Umfragewerte, wann könnte man mit wem, wie geht's mit welchen Koalitionen voran, sondern dass wir als Grüne uns, auf unsere Themen fokussieren, die deutlich in den Mittelpunkt stellen, Haltung zeigen, gerade in solchen unruhigen Zeiten, wo vieles aus den Fugen geraten zu sein scheint. Und da haben wir bei den letzten Landtagswahlen, bei der Europawahl deutlich Zuspruch bekommen. Und das werden wir auch in den nächsten Monaten so fortführen. Nicht Farbkonstellationen, Spekulationen in den Mittelpunkt stellen, sondern die Themen, die die Menschen bewegen. Weil das haben ja die Umfragewerte auch gerade deutlich gemacht. Die Menschen wollen endlich wieder, dass an den Problemen gearbeitet wird und nicht die Parteien nur um sich selbst kreisen.
Gut, aber Sie haben die unruhigen Zeiten angesprochen. Im Bund könnte für Sie im Moment Schwarz-Grün eine Option sein. Wie denken Sie denn gerade jetzt darüber, da die CDU gerade so wahnsinnig verunsichert ist?
Also ehrlich gesagt zerbreche ich mir jetzt gerade nicht den Kopf über Schwarz-Grün oder über Grün-Rot-Rot, über sonstige Farbkonstellationen, sondern derzeit sind viele Menschen besorgt, ich auch, weil die CDU, das hat man jetzt gerade auch in den Vorgängersendungen gesehen, rumirrlicht hat, irgendwie nicht ihren Kurs, ihren Standpunkt gefunden hat. Und wir haben in ganz Europa erlebt, dass man nicht einfach die Politikschablonen aus den letzten 20 Jahren auf die Situation heute übertragen kann, sondern dass es Momente gibt, wo alle Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen müssen. Das erlebt man gerade in Thüringen. Wir brauchen 16 Bundesländer, die regiert werden können. Und das sehe ich als unsere Aufgabe, in den unterschiedlichen Konstellationen, mit den unterschiedlichen Herausforderungen in jedem Bundesland, auf Bundesebene, auch die entsprechenden Antworten zu finden und nicht einfach Schablonen über Schablonen zu legen, weil dann kommen wir kein Stück weiter in diesem Land.
Ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck hat heute dazu gesagt, die Grünen hätten jetzt den Auftrag, dem Land Stärke und Orientierung zu geben, nach Hanau, Thüringen und dieser Führungskrise in der CDU. Ist das jetzt Ihre Rolle, ein Stabilisationsgarant?
Ja, auch. So wechseln sich Rollen. Also unsere Partei wurde sicherlich nicht als Stabilitätsanker gegründet, sondern vor 40 Jahren haben wir gesagt, so viel ist festgefahren, hier bewegt sich gar nichts, wir müssen den Finger in die Wunde legen. Das Zitat, was Sie vorhin angesprochen haben, dann zu Zeiten von Rot-Grün vor 20 Jahren, da waren wir diejenigen, die gesagt haben, bei einigen Themen, da müssen wir was verändern. Aber derzeit sind die Herausforderungen so groß, dass wir in jedem Politikfeld aus unserer Sicht Antworten geben müssen. Und wo offensichtlich gerade die ehemaligen Volksparteien keine Haltung, keine Standpunkte mehr haben bei zentralen Fragen von Demokratie, von Weltoffenheit. Ja, da ist es offensichtlich gerade an uns. Und diese Rolle nehmen wir an, eben für Stabilität und auch Werte und Haltung zu sorgen.
Danke, dass Sie mir heute Antworten gegeben haben. Danke, Annalena Baerbock, für den Besuch im Studio.
Danke ebenso.
Ja, soweit also die Perspektive einer Gewinnerin dieses Abends. Die CDU ist am anderen Ende der Gefühlsskala gelandet, nicht nur in Hamburg. Dazu holen wir uns gleich noch die Bewertung aus der Parteizentrale der CDU in Berlin. Aber zunächst Christin Joachim mit den spontanen Reaktionen.
Man kann das hier wohl getrost Frusttrinken nennen. Die CDU, der große Wahlverlierer. Ein historisch schlechtes Ergebnis. Und auch wenn heute in Hamburg gewählt wurde, wird doch viel über Thüringen gesprochen.
Das, was in Thüringen passiert ist und alle Diskussionen, die mit Thüringen in Zusammenhang waren, waren alles andere als Rückenwind für die Wahlkämpfer der CDU in Hamburg.
Die FDP klatscht sich selbst Mut zu, dass die Zitterpartie am Ende doch noch gut für sie ausgehen möge. Auch hier wieder ein Grund für das schlechte Ergebnis, Thüringen.
Thüringen spielt natürlich eine Rolle. Wir haben schnell Klarheit geschaffen, dass wir mit der AfD nichts zu schaffen haben wollen. Aber da bleibt eine Irritation übrig.
Auch bei der Linkspartei wertet man die Verluste von CDU und FDP heute vor allem als Denkzettel der Wähler für das Debakel in Thüringen. Und das schlechte Abschneiden der AfD begründet deren parlamentarischer Geschäftsführer unter anderem mit Hamburger Besonderheiten.
Hamburg war für uns immer das schwierigste Pflaster. Es ist die linksgrüne Hochburg der Republik überhaupt. Hier haben Linke, Grüne, SPD, der Linksblock zusammen 73%.
Im Willy-Brandt-Haus dafür endlich mal gute Nachrichten. Den Wahlsieg der pragmatischen Hamburg-SPD schreibt sich die neue Linke-Bundesspitze kurzerhand auch auf die eigenen Fahnen. Auch wenn sie im Wahlkampf explizit ausgeladen war.
Die Hamburgerinnen und Hamburger haben grundsolide Regierungspolitik in Hamburg, sozialdemokratische Regierungspolitik nah an den Menschen honoriert. Und sie haben in den letzten Wochen aber auch erfahren, was es heißt, wenn die Bundespartei einen klaren Kompass hat.
Den klaren Kompass, den die SPD schon gefunden zu haben meint, sucht auch die CDU. Wie es jetzt in Thüringen und in Sachen Parteivorsitz weitergehen soll, darüber wird morgen beraten werden.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Guten Abend, Herr Ziemiak.
Guten Abend, Frau Mioska.
In Hamburg ein historisch schlechtes Ergebnis. In Thüringen eine CDU außer Kontrolle. Und die Bundesspitze auf der Suche nach einem Chef und nach sich selbst. Was ist da los in der CDU?
Ja, Sie haben das völlig korrekt beschrieben. Und heute ist ein bitterer Tag für die CDU in Hamburg mit diesem Wahlergebnis. Und ich habe jetzt oft genug gesagt, was ich von den Vorgängen in Thüringen halte. Das war alles andere als Rückenwind, auch für die Wahlkämpfer in Hamburg.
Aber die ganze CDU-Spitze macht heute den Eindruck, als gäbe es ein Machtvakuum. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther sprach heute von einer irrlichternden CDU. Und alle, die wir den ganzen Abend über gehört haben, haben aus ihrer Partei wirken massiv verunsichert. Wie soll es jetzt weitergehen an der Spitze der CDU?
Ich habe jetzt gerade auch in den letzten Tagen in den Gesprächen, die ich geführt habe mit den Mitgliedern der CDU, das Gleiche wahrgenommen. Deswegen werden wir morgen auch im Präsidium und im Bundesvorstand über den Zeitplan sprechen, wie wir zu einer neuen Vorsitzenden oder einem neuen Vorsitzenden kommen.
Am Samstag nach der letzten Entscheidung in Thüringen hat man von Annegret Kramp-Karrenbauer gar nichts gehört. Braucht es nicht sehr schnell eine neue Entscheidung, wer die CDU führen soll?
Ja, diese Einschätzung teile ich und deswegen werden wir, wie gesagt, morgen darüber beraten.
Mögen Sie noch was zu Thüringen sagen? Wie soll es dort jetzt weitergehen? Ich weiß, Sie wollen eine Neuwahl, aber wie soll das gehen? Denn die Kollegen der CDU in Thüringen weigern sich, eine Neuwahl anzusteuern.
Ich habe dazu meine Position klar gemacht. Übrigens haben wir als Führung der CDU Deutschlands vom ersten Tag an unsere Position klar gemacht. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, keine Zusammenarbeit mit den Linken. Und deswegen bleibe ich bei meiner Auffassung, es kann keine Stimmen der CDU für die Wahl von Herrn Ramelow geben.
Und jetzt stellt die Thüringer CDU klar, sie wolle Bodo Ramelow nicht aktiv mitwählen. Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Gäbe es da nicht doch eine Kompromissmöglichkeit?
Dann helfen Sie mir auf die Sprünge, was jetzt der Unterschied zwischen aktiv und passiv ist. Ich habe eine ganz klare Auffassung. Ich glaube, das versteht jeder Bürger, wenn Herr Ramelow sich zur Wahl stellt und es gibt keinen anderen Kandidaten. Dann kann man auf dem Stimmzettel Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzen. Und auch gemäß unseres Beschlusses vom Bundesparteitag kreuzt man dann bei Herrn Ramelow als CDU-Abgeordneter Nein an.
Und was machen Sie, wenn die Thüringer CDU trotz Ihrer Mahnungen Anfang März Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten wählt?
Die Stimmen, die ich heute vernommen habe aus Thüringen, sind die, dass das nicht geplant ist. Insofern werden wir auch darüber morgen beraten im Bundesvorstand. Aber nochmal meine Auffassung und übrigens die Auffassung der Landesverbände der CDU Deutschlands ist in dieser Frage glasklar.
Viele Ostlandesverbände sehen das schon anders als Sie.
Nein, Frau Mioska, Entschuldigung. Wir haben mit den Landesgeneralsekretären telefoniert und ich vernehme eine ganz andere Stimmung. Übrigens gerade im Osten. Wir tun gerade so, als ob es eine Meinung gäbe im Westen und eine Meinung im Osten. Im Osten gibt es viele, die unter dem Unrechtsstaat der DDR gelitten haben, die vieles nicht vergessen haben und sagen, wie kann die CDU jetzt jemanden der Linkspartei, der Nachfolgepartei, der SED wieder ins Amt verhelfen? Auch gerade im Osten gibt es viel Empörung darüber.
Sagt der Generalsekretär der CDU. Danke, Paul Ziemiak, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Hamburg hat gewählt. Dazu jetzt der Kommentar von Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk.
Die SPD kann also noch gewinnen, zumindest in Hamburg. Hier in der Hansestadt sind die Genossen traditionell konservativer als im Rest der Republik. Damit kommen sie hier gut an. Der klare Sieg ist aber vor allem das Verdienst von Peter Tschentscher. Er hat den unaufgeregten und wirtschaftsfreundlichen Kurs seines Vorgängers Olaf Scholz fortgesetzt. Mit kostenlosen Kitaplätzen und mehr Wohnungsbau als Rezept gegen steigende Mieten. Tschentschers Versprechen, die ganze Stadt im Blick zu haben, hat offenbar gewirkt. Doch dann wurde die SPD übermütig und hat auch noch versucht, die Themen des grünen Koalitionspartners zu kapern. Klimaschutz? Ja bitte. Weniger Autos in der Innenstadt? Selbstverständlich. Grüner wird's nicht, hatte die SPD etwas überheblich erklärt. Doch davon haben sich die Hamburgerinnen und Hamburger nicht beeindrucken lassen. Sie wollten lieber das Original. Auch wenn es noch nicht zur ersten grünen Landeschefin gereicht hat, mit Katharina Fegebank haben die Grünen ihr Ergebnis immerhin verdoppelt. Im Wahlkampf wurden aus Koalitionspartnern Konkurrenten. Nun müssen sie sich wieder zusammenraufen. Hamburg will Rot-Grün. In Berlin gratuliert die Bundes-SPD freudig verhalten. Walter Borjans und Saskia Esken mit ihrem eher linksgerichteten Kurs waren im Hamburger Wahlkampf explizit nicht erwünscht. Einen lässt das Hamburger Ergebnis aber wohl wieder hoffen. Olaf Scholz dürfte sich bestätigt sehen und Kurs auf die Kanzlerkandidatur nehmen.
Die Meinung von Gabi Kusturz. Venedig ist in diesen Tagen eigentlich höchst vergnügt. Jetzt sind dort alle so verunsichert, dass der Karneval ausfällt. Denn Italien erlebt gerade die erste große Epidemie überhaupt in Europa mit dem neuen Coronavirus. 3 Menschen sind schon gestorben an Covid-19. Offiziell gemeldet sind inzwischen mehr als 130 Infektionen. Und zwar die meisten in der Region um die Hauptstadt Venedig, Venetien und in der Lombardei. Mehrere Orte sind komplett abgeriegelt, unter anderem Codogno und Vo. Ganze Gemeinden in Quarantäne, anders wissen sich die Behörden im Moment nicht zu helfen, um diese Epidemie einzudämmen. Ellen Trapp berichtet.
Tausende Touristen reisen eigens für den Karneval nach Venedig, doch dann wurde er vorzeitig beendet. Mit den steigenden Infektionszahlen wächst in Norditalien die Angst. Vielerorts bleiben Schulen und Universitäten in der kommenden Woche geschlossen. Wir warten auf weitere Testergebnisse. Wir müssen mit strengeren Maßnahmen rechnen, aber wir sind in sicheren Händen. Codogno ist eine von 11 Städten in Italien, die abgeriegelt wurde. Niemand soll sein Haus verlassen, wenn er nicht muss. Wer versucht, die Absperrungen zu umgehen, dem droht strafrechtliche Verfolgung. Das Virus soll Mailand nicht lahmlegen. Man wolle auf Nummer sicher gehen, so Ministerpräsident Conte, aber im Moment gibt es keinen Grund, das Schengen-Abkommen auszusetzen oder über die verheerenden Auswirkungen zu sprechen, die es für unsere Wirtschaft haben könnte. Andersrum frage ich Sie, was wollen wir tun? Aus Italien ein Lazarett machen? Insgesamt 4 Fußballspiele der Serie A wurden heute abgesagt, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. In einen Supermarkt nur Leute in kleinen Gruppen hereingelassen. Obwohl die Zahl der Infizierten weiter steigt und Italien ein drittes Todesopfer zu beklagen hat, raten Experten zwar zur Vorsicht, warnen aber auch vor Panikmache. Intensiv wird nach dem Menschen gesucht, von dem das Virus übertragen wurde, dem sogenannten Patienten Null. Den Gesundheitsbehörden ist es nicht gelungen, den Patienten Null zu identifizieren. Wir haben ihn bisher noch nicht gefunden. Deshalb ist es schwierig vorherzusagen, wie sich das Virus verbreiten könnte. Der Tourismusverband warnt, von einem italienischen Wuhan zu sprechen. Das Gesundheitssystem sei gut, Italien ein sicheres Land. Die notwendigen Vorkehrungen würden getroffen.
Da müssen wir noch schnell nachfragen bei unserer Korrespondentin Ellen Trapp in Rom. Ellen, wie wollen die Behörden jetzt sicherstellen, dass dieses Virus nicht die Landesgrenzen überwindet?
Sicherstellen können die Behörden das natürlich im Moment nicht, denn eben solange dieser Patient Null, also der Ursprung der Infektion, nicht gefunden ist, solange müssen die Behörden davon ausgehen, dass sich das Virus weiter verbreitet. Aber deshalb, genau deshalb hat die italienische Regierung solch drastische Maßnahmen verhängt, eben den Karneval abgesagt, Fußballspiele abgesagt, Universitäten, Schulen geschlossen, Städte abgeriegelt. Andersherum reagieren die Nachbarländer von Italien mittlerweile. Die ÖBB, also die österreichische Bahn, hat die Brennerstrecke, also den Zugverkehr von und nach Italien, im Moment eingestellt. Dort stehen im Moment 4 Züge mit ungefähr 500 Passagieren still. Und die griechische Regierung beispielsweise hat angekündigt, alle Klassenfahrten nach Italien abzusagen. Das sind nur 2 Beispiele von vielen, aber die Nachbarländer wissen sich mittlerweile auch schon zu helfen.
Das wird weitere Folgen haben. Danke. Danke, Ellen Trapp, für die schnelle Einschätzung aus Rom. Ja, und es war ja auch ein Sportsonntag heute. Die Fußball-Bundesliga hat ihren 23. Spieltag und der ist immer noch nicht vorbei, Okan Gündüz.
Nö, denn nach dem Sportsonntag kommt noch ein Sportmontag. Ein Spiel gibt's morgen noch. Dann trifft Eintracht Frankfurt auf Union Berlin. Aber schon heute wissen wir, es gibt die Big Five in der Liga. Zwischen Tabellenführer Bayern und Leverkusen liegen nur 6 Punkte. Das ist schön spannend. Die Mannschaft von Peter Bosch hat heute bewiesen, dass sie ganz oben mitmischen kann. Bayer legte nach dem Erfolg in der Europa League auch in der Liga nach und besiegte Augsburg mit 2:0.
Seit heute Nachmittag ist eines klar, Bayer Leverkusen ist endgültig in der Bundesliga-Spitzengruppe angekommen.
Wir haben einfach so viel Qualität, auch vorne, dass wir immer einfach ein Tor machen. Und jetzt läuft es auch hinten, alles passt, vorne, hinten, Mittelfeld. Und man merkt einfach, dass wir immer besser werden als Mannschaft, uns alle mehr verstehen und das sieht man auch in den Spielen.
Leverkusens Trainer Peter Bosch musste auf den erkrankten Arangis und den verletzten Vollern verzichten. Vielleicht war es auch deshalb eine zähe Angelegenheit in der ersten Hälfte. Amiri versuchte es zumindest mal. Nicht schlecht, aber Kubek im Tor des FCA auch nicht gerade der sicherste. 25. Minute, es folgt die mit Abstand beste Szene der ersten 45 Minuten. Kai Havertz mit der herausragenden Vorarbeit für Diaby. Das 1:0, der 4. Saisontreffer für den Franzosen. Die Führung natürlich verdient, weil Augsburg offensiv fast nicht stattfand. Halbzeit in Leverkusen und nicht zu übersehen, es ist Karneval im Rheinland. Und als in der Bay-Arena dann eine Stunde vorüber war, dachte sich Amiri, wenn ich schon nicht angegriffen werde, dann versuche ich es doch einfach mal. Das 2:0, dilettantisch verteidigt von ganz, ganz harmlosen Augsburgern. Leverkusen mit 76% Ballbesitz, die klar bessere Mannschaft. Kai Havertz heute erstmals Kapitän und einer der auffälligsten im Bayer-Dress, fast mit dem 3:0.
Irgendwann kommt man einfach in so einen Rausch rein. Ich glaube, wir verstehen uns alle, jetzt abgesehen auch von der Rückrunde, relativ gut. War auch in der Hinrunde schon so. Aber es hat sich, glaube ich, einfach so ein besonderer Spirit auch entwickelt innerhalb der Mannschaft. Und das merkt man auch am Platz.
Augsburg kam erst gegen Ende mal in Tornähe. Die Gastgeber mit leichten Konzentrationsschwächen, aber Niederlechner kann Radetzky 2 Minuten vor Schluss nicht bezwingen. Am Ende war Bayers 5. Pflichtspielsieg in Serie völlig ungefährdet. Für Peter Bosch und seine Leverkusener läuft's momentan.
Ja. Läuft also bei Leverkusen und das gleiche gilt für Wolfsburg. Im zweiten Sonntagsspiel feierte der VfL einen sehr deutlichen 4:0-Sieg gegen Mainz und arbeitet sich ganz gemütlich Richtung Europapokal. Durch den Erfolg verringern die Niedersachsen den Rückstand auf Schalke auf nur noch 2 Punkte. So macht Fußball in Wolfsburg Spaß.
Es war eine wahre Fußballgala. Nur 3 Tage nach dem Europa-League-Erfolg gegen Malmö feierten die Wolfsburger Fußballer ihren höchsten Saisonsieg, 4:0 gegen Mainz.
Das Selbstvertrauen, die Spielfreude der Jungs haben dann toll kombiniert und auch ein wunderbares 4. Tor erzielt.
Ja, heute hat uns die Entschlossenheit gefehlt, heute hat uns die Zweikampfschärfe gefehlt. Wolfsburg hat es uns vorgemacht.
Bereits nach 21 Minuten sorgte Josi Brekalo mit diesem herrlichen Distanzschuss für die Führung des VfL. Verdient für die überlegenen Wolfsburger, aber nicht ganz unhaltbar für Robin Zentner, den 1,94 Meter langen Riesen im Mainzer Tor. Beifall von Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner auch für das 2. Tor der Wölfe, als sich Daniel Ginzek kurz vor der Pause entschlossen durchsetzte und am Ende Renato Steffen einnetzte. 2:0, das Tor, ein Spiegelbild dieses Spiels. Die Wolfsburger einfach entschlossener, zweikampfstärker. Der Klärungsversuch des von Wolfsburg an Mainz ausgeliehenen Jeffrey Brümer genauso unglücklich wie der von Moussa Niakate. 2:0, der Halbzeitstand. Die Aufforderung zu mehr Gegenwehr von Mainz-Trainer Achim Bayerlotzer blieb auch in der zweiten Halbzeit ohne Wirkung. Nur 4 Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich erneut Daniel Ginzek entschlossen durch, bereitete das 3:0 durch Yannick Gerhard mustergültig vor. Das zugleich die Vorentscheidung in diesem einseitigen Spiel, an dem nur die Wolfsburger Fans ihre Freude hatten. Die Laune der Karnevalisten aus Mainz dürfte spätestens nach 69 Minuten endgültig im Keller gewesen sein. Wolfsburgs Renato Steffen umkurfte da die Mainzer Abwehrspieler wie Slalomstangen und traf zum 4:0. Sein 2. Treffer des Tages, sein 4. in dieser Saison. Mit Sicherheit der schönste und letzte an diesem Abend. 4:0. Der klare Endstand für die heute torhungrigen Wölfe.
dass natürlich der Trick dabei rauskommt, war natürlich umso schöner. Und dann ist einfach nur noch Instinkt, was ich da gemacht habe. Und dass der Torabschluss genau auch so passt. Ja, ich glaube, passt auch heute zum Abend das Ganze.
Während Achim Beierlorzer mit deutlichen Worten mehr Gegenwehr im Abstiegskampf einforderte, durften sich die Wolfsburger nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen über ein deutliches Zeichen in Richtung Europa und über das Tor des Tages von Renato Steffen freuen.
Und dann schauen wir noch kurz auf die Tabelle. Spitzenreiter Bayern einen Punkt vor Leipzig, dahinter Dortmund, Gladbach, Leverkusen und Schalke. Wolfsburg ist Siebter. In der zweiten Hälfte finden wir Augsburg auf Platz 11. Mainz ist 15. in der Abstiegszone. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz vor Werder und Schlusslicht Paderborn.
So, morgen beginnt die neue Woche, die 9. des Jahres. Carsten, wie geht's hier los?
Mit dem Rosenmontag und der bangen Frage, was macht der Wind in den Karnevalshochburgen? Hier ist die Antwort und das ist eine gute Antwort. In Düsseldorf werden morgen Nachmittag maximal 50 bis 60 Kilometer pro Stunde erwartet. Also keine Sturmböen. In Köln und Mainz ist es sogar noch weniger mit 40 bis 50 Kilometer pro Stunde. Das Wetter dazu. Heute Nacht fällt vor allem im Süden noch etwas Regen. In den Mittelgebirgen kann es örtlich bei Aufklaren gefrierende Nässe geben, entsprechend glatte Straßen. Morgen tagsüber rutscht der Regen dann wieder zurück nach Norden. Und vor allem im Nordosten Niedersachsens und rund um Hamburg kann es morgen Nachmittag Schneeregen oder nassen Schnee geben. Denn hier wird es vorübergehend kälter. Die Temperaturen liegen morgen Nachmittag dort bei nur so 2 bis 3 Grad. Im Südwesten Deutschlands bei sehr warmen 12 bis 18 Grad. Kurz noch zu den weiteren Aussichten. Das sieht dann wieder eher nach Aprilwetter aus, mit einigen Graupelgewittern oder Schneeregenschauern. Die Temperaturen am Dienstag bis 13, am Mittwoch nur noch im einstelligen Bereich.
Danke, Carsten Schwanke. Ja, in Hamburg zählen jetzt fleißige Leute weiter die Stimmen aus. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden in unseren Digitalkanälen. Morgen, Rosenmontag, Carsten hat es erwähnt, ist Ingo Zamperoni später dran mit den neuen Tagesthemen am Abend etwa gegen 11:30. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Kultur und Titelthesen-Temperamente. Guten Start in die Woche.